HR Info. Netzwelt.
Setting up my Twitter. Ich richte gerade mein Twitter ein. Das sind die Worte des allerersten Tweets, der über den Kurznachrichtendienst Twitter gesendet wurde. Verfasst hat den Tweet Jack Dorsey, der Gründer von Twitter, und getan hat er das vor 15 Jahren am 21. März 2006. Eine digitale Kopie des Tweets wurde jetzt übrigens versteigert für insgesamt 2,9 Millionen Dollar. Das Geld hat Jack Dorsey einem guten Zweck gespendet. 15 Jahre hat Twitter jetzt also schon auf dem Buckel, und in dieser Sendung blicken wir mal darauf, wo Twitter mittlerweile steht, besonders jetzt, wo viel Twitterer Donald Trump nicht mehr US-Präsident ist und auch gar nicht mehr twittern darf, weil sein Account gesperrt ist. Mein Name ist Tobias Klein. Genutzt wird Twitter ja vor allem von Journalisten, Wissenschaftlern, Prominenten und Politikern. In den letzten Jahren hat besonders US-Präsident Donald Trump Twitter geprägt, weil er seine Meinungen, seine Ansichten, seine Provokationen und seine sprachlichen Entgleisungen oft über den Online-Kurznachrichtendienst im wahrsten Sinne des Wortes rausgefeuert hat. Damit war es dann aber auch vorbei. Nachdem Trump-Anhänger am 6. Januar dieses Jahres das Kapitol in Washington gestürmt haben, um die Bestätigung der Wahl von Joe Biden als neuen US-Präsidenten zu verhindern. Twitter sperrte kurze Zeit später den Account von Trump. Die Begründung, es sei mit noch mehr Gewaltaufrufen zu rechnen gewesen. Das Konto von Trump ist immer noch gesperrt. Das Thema Desinformationen in den sozialen Netzwerken war jetzt gerade erst wieder Thema bei einer Anhörung von den Chefs von Facebook, Google und auch Twitter in Washington. Darüber und generell über Twitter spreche ich in dieser Sendung mit meinem Kollegen Markus Schuler. Er ist Korrespondent im Silicon Valley und beschäftigt sich schon seit Jahren mit dem Kurznachrichtendienst Twitter, hat schon oft darüber berichtet und verfolgt auch jetzt die aktuelle Debatte. Markus, was genau steckt denn hinter dieser jetzigen Anhörung, unter anderem des Twitter-Chefs?
Ja, da ging es nochmal um die Vorwürfe, inwiefern die sozialen Netzwerke für Desinformation in den USA sorgen, wie sie Desinformation bekämpfen sozusagen und was sie dafür alles tun. Da wurden sie vorgeladen vor den Energieausschuss und den Handelsausschuss des Repräsentantenhauses und sind dann gut 5,5 Stunden vernommen worden. Am meisten ist Mark Zuckerberg von Facebook eigentlich gefragt worden und Sundar Pichai, der Chef von Alphabet, also Google, und Jack Dorsey, die kamen nicht ganz so häufig dran. Jack Dorsey hat sich bei den Antworten übrigens in einer ganz wichtigen Passage unterschieden. Er wurde nämlich wie alle anderen auch gefragt, ob er glaube, dass sein soziales Netzwerk, das also Twitter, an Mitschuld an dem Aufstand, an den Unruhen am 6. Januar am Kapitol in Washington hatte. Und da war er der Einzige, der gesagt hat, ja, wir tragen eine Mitschuld daran. Er hat aber auch zugleich auf das angespannte politische Umfeld verwiesen. Das war ein großer Unterschied zu dem, was Zuckerberg und Pichai gesagt haben. Die haben nämlich gemeint, sie tragen dort keine Mitschuld. Also Dorsey hat sich da schon verantwortlich gezeigt.
Hat er das in irgendeiner Art und Weise begründet, warum er Twitter da auch in der Verantwortung sieht?
Na, das hat er nicht begründet. Die Fragen, die die Abgeordneten an diese Tech-Bosse richteten, die waren absichtlich als Ja- und Nein-Fragen formuliert, weil man nicht wollte, dass die Chefs der Tech-Konzerne dort weit ausholten und die Frage eigentlich nicht richtig beantworteten. Und insofern wurden denen ganz viele Ja-Nein-Fragen gestellt. Also richtig begründet hat er das nicht.
Gut, man könnte es jetzt natürlich auch so ein bisschen in der Linie sehen, dass er das ja stark verteidigt hat, beispielsweise, dass der Twitter-Account von Trump gesperrt wurde. Das hat ja auch ganz, ganz heftige Diskussionen nach sich gezogen. Das hat weltweite Reaktionen letztlich ja provoziert, vor allem auch viel Kritik. Es geht ja auch um das Thema freie Meinungsäußerung beispielsweise. Auch Angela Merkel hatte da Kritik geäußert, Jack Dorsey ist der jetzt in dieser Anhörung nochmal auf diese Sperre auch von Trump eingegangen?
Ja, da wurde er gefragt, ob er diese Entscheidung zu verantworten hat. Und er sagte, ja, letztlich war ich derjenige, der sozusagen entschieden hat, ja, wir sperren jetzt diesen Account, wir suspendieren Donald Trump von Twitter, obgleich der ja um die 85 Millionen Follower dort hatte. Aber das hat Dorsey in dem Ausschuss, in der Ausschusssitzung jetzt nicht gesagt, aber wir wissen, dass das der Grund war. Als man den Donald Trump damals gesperrt hat, war eben der Grund, dass Twitter Gefahr im Verzuge gesehen hat. Man hat befürchtet, dass Donald Trump noch weiter zu Gewalt aufruft und die Leute dann quasi weitermachen mit den Krawallen. Und deshalb hat man gesagt, es ist zu gefährlich. Wir vertrauen dort Donald Trump einfach nicht mehr. Und wir nehmen ihn deshalb von unserer Plattform, weil wir nicht wollen, dass noch mehr Menschen da wie in Washington geschehen zu Tode kommen.
Jetzt haben wir auf der einen Seite die, die sagen, das sehe ich kritisch, weil da ist das Recht auf freie Meinungsäußerung, das wird da beschnitten. Und andere, die sagen, warum erst jetzt? Warum ist das erst jetzt passiert? Also es gab viel, viel andere Anlässe, sagen diese Kritiker, dass man hätte Donald Trump auch schon vorher sperren können oder seinen Account hätte sperren können. Gibt es da eine Aussage dazu von Twitter, warum das nicht schon vorher passiert ist und ausgerechnet jetzt dann in dieser Situation?
Eine offizielle Aussage dazu von Twitter gibt es nicht. Da kann man nur spekulieren. Und ich glaube, beide Seiten haben ein Stück weit recht. Also man hätte Donald Trump schon viel früher in die Schranken weisen können. Warum hat man es erst jetzt gemacht? Sicherlich war da auch ein Stück weit Opportunismus dabei, weil man gemeint hat, naja, er ist jetzt nur noch wenige Wochen Präsident. Viel kann er dann nicht mehr anstellen und wir handeln uns keinen großen Ärger ein. Und andererseits muss man sagen, dass das, was am 6. Januar in Washington passiert ist, schon sehr einmalig in der US-Geschichte ist. Und das stand zum Teil da wirklich spitz auf Knopf. Wie geht es jetzt in diesem Land weiter? Und vor diesem Hintergrund hat man bei Twitter dann gesagt, es geht jetzt wirklich nicht mehr. Wenn man aber so etwas zurückguckt, und das können wir ja auch gleich mal machen, in die Anfänge, wo Donald Trump quasi zum Präsidenten vereidigt war, da hat er natürlich Twitter auch ein Stück weit in der Popularität geholfen. Und den Dienst sozusagen wieder etwas ins Rampenlicht gerückt. Also Twitter hat da auch lange Zeit von diesem sehr prominenten Präsidenten profitiert.
Da können wir gerne gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Aber jetzt nochmal ganz kurz zu diesem Sturm auf das Kapitol. Wie ist da dein Eindruck? Die Tweets von Trump, also haben die tatsächlich dazu beigetragen, seine Anhänger aufzuwiegeln und dann wirklich, was denn da tatsächlich zu diesem Sturm auf das Kapitol geführt hat? Oder denkst du, dass er da dann doch nicht so die große Rolle gespielt hat mit seinen Tweets, die ihm da möglicherweise auch zugeschrieben wird?
Doch, das war so. Das belegen auch viele Aussagen von Menschen, die im Nachhinein an den Krawallen beteiligt waren und dann verhaftet wurden. Die sagten, ich habe aber bei Donald Trump auf seinem Twitter-Account gelesen, ... Also das ist ihm schon eindeutig zuzuschreiben. Und er hat eben mit über 80 Millionen Followern dort die größte Gefolgschaft gehabt. Und seine Anhänger haben quasi ja seinen Twitter-Account und seine Tweets als eine Art Bibel benutzt. Alles, was Donald Trump dort gesagt hat, haben sie für bare Münze genommen und das auch nicht in Zweifel gestellt. Jedenfalls die Hardcore-Anhänger. Und das hat er schon auch als Kommunikationsplattform benutzt. Man muss allerdings auch sagen, Donald Trump ist ja kein Dummer. Der hat sehr gut getwittert und auch immer haarscharf an den Dingen vorbei, die ihn vielleicht Probleme bereitet hätten oder wo Twitter schon einen Grund gehabt hätte, ihn früher zu sperren. Er hat das oft sehr geschickt gemacht. Er hat sicherlich das als Sprachrohr benutzt und auch gewusst, dass seine Anhänger vor allem ihm auf Twitter folgen und die diese Dinge dann auch umsetzen. Das war zumindest so die Hoffnung. Beide Seiten würden das nie so zugeben.
Ich finde auch, dass das eigentlich ein ganz gutes Beispiel ist, das zeigt oder belegt, dass das, was in sozialen Netzwerken geschrieben wird, dass das eine Folge haben kann in der realen Welt, oder? Mhm. Also das ist genau so, dass
absolut
da ein Auslöser eben dann möglicherweise in so einem Tweet von Donald Trump beispielsweise oder von jemand anderem, der halt eine große Anhängerschaft eben auch online hat, dann auch auslösen kann. Dass es da wirklich sowas geben kann, dass das auch Gewalt hervorruft beispielsweise.
Und früher spielte das eigentlich keine so große Rolle. Da haben die Politiker sowohl in Europa als auch in den USA gesagt, naja, das sind diese Tech-Konzerne, die machen da so etwas Social Media und dieses komische Facebook und dieses Twitter da. Und mittlerweile mit einem Präsidenten, der Twitter ganz stark genutzt hat, um einfach die Medien, die Presse auszuhebeln und direkt mit seinen Gefolgsleuten sozusagen in Kontakt zu treten, merken auch die Amerikaner, dass selbst in so einer stabilen Demokratie wie den USA, dass es dort ganz reale Konsequenzen geben kann für Otto-Normalverbraucher, also nicht irgendwelche Verrückten, die Amokläufe starten und das dann eventuell streamen, sondern dass es wirklich von der politischen Ebene aus direkte Konsequenzen haben kann und wie wir am Kapitol gesehen haben, ja mit bis zu 6 Toten damals am 6. Januar.
Ich finde, du hast was ganz, ganz Entscheidendes gerade gesagt, nämlich die Presse auszuhebeln. Das ist was, ist ja letztlich ein Vorgehen, was Donald Trump da tatsächlich geschafft hat, nämlich, dass er beispielsweise bestimmte Pressevertreter am Ende gar nicht mehr zu den Pressekonferenzen eingeladen hat, beispielsweise und eben Twitter sein persönliches Sprachrohr, könnte man schon sagen, geworden ist. Also auch die Medien an sich haben wahrscheinlich erstmal geguckt, was hat Trump heute Nacht wieder getwittert und haben sich dann auf diese Tweets bezogen. Ist das also, dass Trump und Twitter sich da gegenseitig ja im Grunde so ein bisschen befeuert haben? Haben beide so voneinander profitiert? Ist das auch dein Eindruck?
Ja, und Twitter ist dafür natürlich das viel bessere Medium gewesen als ein Facebook, wo der Algorithmus nicht ganz klar immer sagt, welchen Post er sozusagen jetzt nach oben spült. Bei Twitter war das A in Echtzeit und B, wer es bei Twitter so eingestellt hat, in chronologischer Reihenfolge. Und natürlich war es und ist es für die Journalisten super interessant gewesen, sozusagen Hintergrundinformationen zu hören und auch mitzubekommen, was solch ein Präsident, der mächtigste Mann der Welt, so denkt und über was er sich aufregt. Das war ja vorher nie der Fall. Da gab es Pressekonferenzen, da gab es Verlautbarungen und dann hat man mal unter dreien sozusagen gesprochen und hat Dinge kolportiert. Und jetzt hat ein Präsident 1:1 Tacheles geredet, Dinge gesagt, die nicht präsidial waren. Und es gibt auch viele Kollegen und Kollegen in den vergangenen 4 Jahren der Präsidentschaft von Donald Trump, die wirklich darüber geklagt haben. Also wenn ich meine Kolleginnen und Kollegen im Studio in Washington dann immer frage, die hatten oft am Wochenende frei, aber mussten dann ganz viele Wochenenddienste schieben oder in der Nacht auch raus, wenn Donald Trump mal wieder einen Tweet rausgehauen hat, um darüber zu berichten. Und als sein Account dann gesperrt wurde, heißt es so anekdotisch, so mancher Journalist soll den Trump dann doch betrauert und nachgeweint haben. Mancher soll wohl Entzugserscheinungen bekommen haben, denn ein Joe Biden würde nie solche Sachen twittern. Da wird alles 3, 4 und 5 Mal vorgefiltert, wie es ein Donald Trump getan hat. Also da mussten sich einige erstmal abkühlen und feststellen, dass sich die Zeiten doch deutlich wieder geändert haben.
Markus, ich habe mal nachgeguckt. Ich habe mal geschaut, oder beziehungsweise ich habe immer noch so in Erinnerung, Twitter ist so ein defizitärer Dienst, der verdient nichts und da kommen eigentlich keine Gewinne bei rum. Aber Twitter macht seit ein paar Jahren, schreibt der Dienst Schwarze Zahlen tatsächlich, macht Gewinn. Das erste Mal war Ende 2017, dass das passiert ist. Da hat Twitter das erste Mal überhaupt seit Gründung einen Gewinn eingefahren. Das war, als Trump Präsident war. Hängt das auch mit seiner Amtszeit zusammen?
Das ist eine gute Frage, Tobias. Ich glaube, es hat schon etwas damit zu tun. Trump hat ja sein Amt Anfang 2017 im Januar angetreten und dann im letzten Quartal 2017 hat Twitter zum ersten Mal schwarze Zahlen geschrieben. Und natürlich hat solch ein Präsident diesem Netzwerk Auftrieb gegeben. Twitter hat sich seit 2007, seitdem es gegründet wurde und an den Start gegangen ist, hat sich Twitter nicht sehr viel verändert. Das ist so vor sich hergewabert, aber es gab keine großen Benutzersprünge mehr. Und dann auf einmal kam da dieser Donald Trump, der Twitter als sein Megafon auf einmal benutzt hat und alle Welt hat wieder von Twitter geredet. Und das wurde natürlich auch von Anzeigenkunden interessant Twitter war in den Medien all überall und ist ein fester Markenname geworden. Also das hat dem Unternehmen geholfen und sicherlich haben die dann erwirtschafteten schwarzen Zahlen sind auch darauf zurückzuführen, dass eben Donald Trump der oberste Twitterer sozusagen bei dem sozialen Netzwerk aus San Francisco war.
Jetzt ist Trump nicht mehr Präsident, sein Account ist gesperrt. Jetzt fragt man sich natürlich, kann Twitter auch ohne Trump weitermachen und so positiv sich weiterentwickeln im Sinne, wenn man jetzt mal positiv damit beschreibt, dass man oder dass das Unternehmen Gewinne macht? Oder ja, war das möglicherweise auch eine falsche Entscheidung, Trump da zu sperren? Oder aber vielleicht hat man sich damit ja auch neue Sympathien eingehandelt und gesagt, ja, das ist endlich mal. Jetzt endlich greifen die sozialen Netzwerke mal durch. Das macht gerade vielleicht auch Twitter sympathisch. Also wie geht's weiter ohne Trump für Twitter?
Na, es geht weiter für Twitter, auch ohne Donald Trump. Und ich glaube, die schwarzen Zahlen werden auch weiter anhalten. Das ist ein guter, solider Dienst, der sich mittlerweile, auch mit Hilfe von Donald Trump, fest am Markt etabliert hat. Um die 190 Millionen Nutzerinnen und Nutzer hat das soziale Netzwerk, längst natürlich nicht so viel wie Facebook, 2,7 Milliarden User hat Facebook mit WhatsApp und mit Instagram und dem Facebook Messenger zusammen. Also das ist nicht vergleichbar, aber Twitter richtet sich auch an eine andere Klientel, ist viel mehr nachrichtlich orientiert, da kann man nicht lange Einträge schreiben. Das hat seine Nische, es hat seine Berechtigung und wenn Twitter sich jetzt nicht allzu doof anstellt und etwas sein Netzwerk weiter vorantreibt und moderner macht und vielleicht aufbaut und mal neue Dinge wagt, dann kann es auch weiter attraktiv bleiben. Zumindest in der politischen Landschaft der USA, aber auch in Europa und in Deutschland hat sich das Angebot etabliert. In Deutschland habe ich eher den Eindruck, ist es mehr so ein PR-Instrument. Da treiben sich viele Journalistinnen rum und PR-Managerinnen. Und in den USA ist es wirklich auch ein Instrument der Politik, darüber zu kommunizieren und zu reagieren. Also jeder, der hier zumindest im Bereich der Medien arbeitet und den politischen Betrieb verfolgt, der kann es sich gar nicht leisten, nicht auf Twitter zu sein.
HR Info, Netzwelt.
Heute in der Sendung geht es um Twitter. 15 Jahre gibt es den Kurznachrichtendienst jetzt schon und ich spreche mit meinem Kollegen Marco Schuler darüber, Korrespondent im Silicon Valley. Ja, Jack Dorsey hat ja mal ursprünglich Twitter als eine Art Netzwerk gedacht, mit dem man einfach eine, ja, quasi eine SMS an die Welt schreiben kann, also eine Nachricht, die von jedem gesehen, gelesen werden kann. Und das war auch noch zu Zeiten, wo diese Nachrichten auf 140 Zeichen begrenzt waren. Mittlerweile sind das ja ein paar mehr, nämlich doppelt so viele. Ja, kommen wir mal zu der Wirkung von Twitter. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Twitter von vielen Menschen grundsätzlich einfach nicht verstanden wird. Also es gibt einige Leute auch in meinem Bekanntenkreis, die sagen, Twitter, das kapiere ich einfach nicht. Siehst du das ähnlich? Ist Twitter irgendwie auch verwirrend für einen Großteil der Menschen?
Also für jemand, der neu bei Twitter ist, mag das vermutlich so sein. Und wie jedem sozialen Netzwerk oder wie jeder Software oder wie jedem Dienst oder jedem Spiel oder Programm muss man dem auch Zeit geben und sich reindenken und einfach nur mal beobachten. Ich bin schon lange bei Twitter und deshalb bin ich da auch etwas vielleicht voreingenommen. Ich mag den Dienst, weil er mir wirklich als Journalist vor allem viele Nachrichten liefert und die beziehe ich eben von Leuten, die sozusagen eine Autorität auf ihrem Feld sind. Das sind nicht nur Leute, sondern das können auch Nachrichtenagenturen sein. AP, Reuters, Deutsche Presseagentur, Zeitungen, der Spiegel, Süddeutsche, FAZ, Bild-Zeitung. All denen folge ich in meinem Twitter-Account, weil die mir relevante Nachrichten liefern. Und dann gibt es natürlich Leute, Experten, die sich auf dem Feld Coronavirus zum Beispiel super gut auskennen, bekannte Virologen, Wissenschaftler und ich folge vielen Politikern, die dann auch wieder mir ihre Meinung geben und so habe ich mir selbst, einer bestimmten Klientel von Leuten, die mir einfach Nachrichten direkt geben und das sorgt dafür, für mich als Journalist, dass ich relativ zeitnah Dinge erfahre, die ich dann vielleicht später in der Zeitung oder auf irgendwelchen irgendwelchen Online-Seiten lese oder im guten alten Radio höre. Also für mich ist das wie so eine, ja, freie, große Nachrichtenagentur, über die ich Informationen beziehe. Und da stellt einem Twitter tolle Tools auch zur Verfügung, sodass man auch ganzen Listen folgen kann oder Expertenlisten, die andere Leute angelegt haben. Also Jeff Jarvis zum Beispiel, ein Journalistikprofessor in New York, der hat eine ganz tolle Liste auf Twitter zusammengestellt von Experten, die sich mit der Bekämpfung des Coronavirus beschäftigen. Und diese Liste kann man auch abonnieren und erhält dann alle Tweets von diesem weltumspannenden Expertennetz.
Zum Abschluss würde ich gerne mit dir nochmal ganz kurz darauf gucken, wie es mit Twitter weitergehen kann. Es sind Neuerungen im Gespräch oder hin und wieder kommt was Neues. Du hast aber vorhin im Laufe des Gesprächs schon gesagt, dass da so in den, ja, dass Twitter da auch immer ein bisschen langsam ist mit Neuerungen, dass sich so wahnsinnig viel am Grundprinzip dieses sozialen Netzwerks ja auch gar nicht verändert hat. Aber welche Neuerungen hat es da gegeben bei Twitter in der letzten Zeit? Ich denke da so an die Fleets beispielsweise, verschwindende Tweets, also nach einer gewissen Zeit, die dann wieder weg sind. Ist das sowas, was Nutzern gefällt? Gibt es da noch andere Dinge, die neu sind bei Twitter?
Also das hat sich ja, glaube ich, nicht durchgesetzt. Die größte Revolution, wenn du so willst, war vor 2 oder 3 Jahren, als sie umgestellt haben von 140 auf 280 Zeichen. Wow, da hat Twitter mal wirklich all seinen Mut zusammengenommen. Ironie on und Ironie wieder off und hat da was geändert. Nein, und jetzt ist natürlich die jüngste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, das ist Social Audio. Wenn man sieht, wie Clubhouse erfolgreich agiert mit sozialem Audio, und das versucht man jetzt natürlich auch. Facebook wird auch in Kürze das Thema Audio höher fahren und höher gewichten und dazu auch was Ähnliches anbieten. Dann hat man auch so eine Art Instagram-Video-Funktion da versucht einzubauen. Also Twitter ist dort nicht immer das Unternehmen gewesen mit dem größten Mut, da mal schnell was Neues einfach auszuprobieren. Aber sie machen jetzt auf jeden Fall mehr und sind experimentierfreudiger. Vielleicht liegt es auch daran, dass Donald Trump nicht mehr bei ihnen ist und sie sich dann sagen, oh Backe, vielleicht schreiben wir dann doch wieder rote Zahlen und bevor es soweit kommt, müssen wir einfach Dinge neu erfinden. Und das sieht man gerade, das probieren sie mit einem Clubhouse-Klon, der innerhalb von Twitter integriert ist. Ich sehe das im Moment nicht, weil das ist auch nicht so Halbes und nichts Ganzes. Da ist Clubhouse einfach schon besser, weil das sozusagen ein Dienst ist, der sich darauf fokussiert, nur Social Audio zu machen. Und bei Twitter ist es so ein Nebenprodukt.
Und ein Blick, ein gewagter Blick vielleicht in die Zukunft. Ich meine, du bist nicht der Chefentwickler bei Twitter oder jemand, der Chefinnovator. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, denke ich, das könnte kommen bei Twitter oder vielleicht auch anders, was du dir wünschen würdest als intensiver Twitter-Nutzer? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, das ist etwas, was ich unbedingt brauche?
Mir fällt dort, wenn ich ganz ehrlich bin, ad hoc nichts ein. Was ich gut finde, Twitter wird in Kürze eine Funktion starten für Superfollower, also Menschen, die viele Nutzer haben und die zu einem Thema besonders spannende Dinge zu sagen haben, denen kann man nicht nur ein Trinkgeld in Anführungszeichen zukommen lassen, sondern die kann man auch kostenpflichtig abonnieren und dann bekommt man als deren Abonnent deren Tweets zuerst oder unter Ausschluss der Öffentlichkeit und nur die Zahlen bekommen dann diese Tweets zu sehen. Das ist eine Funktion, die Twitter in Kürze einführt. Ich finde, das ist ein interessantes Konzept und solange es dadurch dann weniger nervige Reklame auf Twitter gibt, bin ich da dankbar und sicherlich dem ein oder anderen werde ich dann auch überlegen, entweder ein Trinkgeld zu geben, weil ich davon profitiere und viele Anregungen erhalte, oder vielleicht sogar im Monat 2, 3, 4, 5 Euro bezahle, weil der einfach ganz spannende oder die ganz spannende Dinge tweetet, die für mich wichtig sind.
Vielen Dank an Markus Schuler. Er ist unser Silicon Valley-Korrespondent und beobachtet und verfolgt die Entwicklungen von Twitter beruflich und auch privat schon sehr, sehr lange. Mit ihm habe ich über den Kurznachrichtendienst gesprochen, insbesondere darüber, wie es jetzt weitergeht, seit Donald Trump nicht mehr US-Präsident ist und auch nicht mehr twittern darf. Er hat ja Twitter in den letzten Jahren definitiv zu mehr Aufmerksamkeit verholfen. Das war HR Info Netzwelt. Wir haben heute auf 15 Jahre Twitter geschaut. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Tobias Klein.